Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen.
Deswegen werden wir ab nächster Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung anstellen. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht.
Wenn das Gesundheitssystem danach nicht mehr finanzierbar ist, weil sich der Staat übernimmt, wird das auch Leben gefährden. Und dies abzuwägen, immer wieder abzuwägen, das ist Aufgabe von Politik. Erst recht, wenn man Grundrechte einschränkt.
Angela Merkel, Markus Söder und Armin Laschet, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der zwei wichtigsten, oder sagen wir besser, gewichtigsten Bundesländer. Sie sind nicht immer einer Meinung in der Corona-Krise, haben aber einiges gemeinsam. Vor allem, sie gehören der Union an. Genau wie Wolfgang Schäuble, dessen Zeitungsinterview vom Wochenende immer noch hohe Wellen schlägt. Die Diskussion über die Lockerung der Maßnahmen, sie wird in der CDU/CSU geführt. Die anderen Parteien diskutieren zwar mit, dringen aber kaum durch. Sie sind derzeit zu Statisten degradiert. Das schlägt sich auch in den Umfragezahlen nieder. Ist das eine dauerhafte Trendwende, die Rückkehr des Konzeptes Volkspartei à la CDU? Darüber reden wir gleich. Und wir reden über das Gegenteil eines seriösen Politikers. Wir reden über einen dieser Rechtspopulisten, die es in den letzten Jahren durch Mobilisierung des Volkszorns geschafft haben, in die Verantwortung gespült zu werden und jetzt auf einmal mit einer gigantischen Krise konfrontiert sind und dabei im Begriff sind zu scheitern. Wir schauen nach Brasilien auf Jair Bolsonaro. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 28.04.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Wie so vieles hat diese Krise auch die Parteienarithmetik vorerst zumindest aus den Angeln gehoben. Im Februar, da lag die CDU noch am Boden, die Parteivorsitzende vor dem Rücktritt, eine baldige Machtübernahme der Grünen. Die schien zumindest nicht ausgeschlossen und jetzt nähern sich die Umfragewerte der Union wieder der 40%-Marke. Fast alle wichtigen Entscheidungsträger in dieser Pandemie, die kommen aus der Union und sie decken auch noch alle Pole der Debatte ab, von Söder über Merkel hin zu Armin Laschet. Umso spannender ist es dann, wenn sich die graue Eminenz zu Wort meldet. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Am Sonntag gab er dem Tagesspiegel ein Interview und seitdem werden seine Worte kontrovers diskutiert. Vor allem diese hier. Ich lese mal kurz vor. Habe ich mir Text gemarkert. Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen, sagt Wolfgang Schäuble. Stefan Detjen im Hauptstadtstudio ist jetzt mit mir verbunden. Stefan, schlägt sich das Orakel von Delphi alias Wolfgang Schäuble damit tatsächlich auf die Seite von Armin Laschet und Co., die ja für mehr Lockerung plädieren?
Ja, ich finde, Philipp, das ist ein guter Vergleich, das Orakel von Delphi, das ja auch nie klar gesagt hat, was die Leute gefragt haben, sondern das Orakel von Delphi saß auf seinem Hocker über der dampfenden Ritze des Heiligtums von Delphi und hat Unverständliches gemurmelt. Und es waren die Priester des Heiligtums von Delphi, die dieses Murmeln des Orakels dann der Phyzia dann auslegen mussten. Und ganz Ähnliches erleben wir hier auch nicht zum ersten Mal bei Wolfgang Schäuble, der eine Äußerung macht, die er in eine Zeit und sicherlich wissend in eine Zeit platziert, in der es ein großes Bedürfnis nach Wegweisungen gibt, in der er weiß, dass jedes Wort von ihm auf die Goldwaage gelegt wird und er es dann aber gleichzeitig meisterlich versteht, sich vieldeutig zu äußern. Und insofern ist es einerseits nicht verwunderlich, dass einige jetzt sagen, ja, der schlägt sich da auf die Seite derer, die sagen, man muss doch jetzt mal stärker die wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen. Es kann doch nicht alles Lebensschutz sein. Und zugleich, wenn man dieses Interview insgesamt liest, dann gibt es genügend Gegenargumente. Und juristisch muss man sagen, ist das fast eine Banalität, was er da sagt.
Dann bleiben wir noch mal ganz kurz im Bild. Also es kann durchaus auch sein, dass Armin Laschet dieses Interview am Sonntagmorgen gelesen hat, die Worte des Orakels so gedeutet hat, dass er gesagt hat, hurra, ich habe recht, um dann bei Anne Will am Sonntagabend ins Verderben zu reiten.
Es war ja das Auffällige, war ja, wer dann, also welche der sozusagen politischen Hohepriester des Diskurses im Augenblick dann glaubten, aus den Worten des Bundestagspräsidenten mit seiner Autorität dann Unterstützung für ihre Argumentationen und Forderungen heraussagen zu können. Das war Armin Laschet, das war Christian Lindner von der FDP, das war sogar Alexander Gauland von der AfD. Und es waren dann andere, die widersprochen haben, Norbert Walter Borjans, der Vorsitzende der Bundesstiftung Patientenschutz, die etwas da rein interpretiert haben, wo sie nun sich aufgerufen sahen, da Widerstand zu mobilisieren. Aber wie gesagt, diese Äußerung, Wolfgang Schäuble ist jemand, der es immer wieder versteht, sich schillernd zu äußern, wobei ich durchaus sehen würde, ihm ging es darum, jetzt einen Akzent zu setzen, der in diese Richtung interpretiert werden kann, dass er sagt, es müssen andere Interessen stärker gewichtet werden als die der Gesundheit, als die des Lebensschutzes, die wirtschaftlichen Interessen. Und damit greift er ja auch auf, greift ein in einen Diskurs, der in seiner eigenen Partei sehr lebendig geführt wird. Mhm.
Aber am Ende war es eine Banalität, hast du aus juristischer Perspektive gesagt. Du bist selbst Jurist. Dann frage ich mal ganz banal. Wenn er sagt, der Schutz des Lebens ist nicht absolut, dann hat er damit recht.
Ja, er fügt ja noch hinzu, der einzige Wert, den das Grundgesetz nicht relativierbar postuliert, ist die unantastbare Würde des Menschen, aber nicht der Lebensschutz. Der Lebensschutz ist in Artikel 2 Absatz 2 geregelt und da heißt es, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und dann folgt schon der Satz, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Aber das heißt eben, dieses Recht auf Leben, dieser Schutz des Lebens, den das Grundrecht postuliert, der ist relativierbar. Und wir kennen ja viele Bereiche, in denen das auch relativiert wird. Im Polizeirecht, wo geregelt wird, der finale Rettungsschuss. Im verfassungsrechtlich dann, im Abtreibungsrecht insbesondere. Das ist nicht etwas, was die Rechtsordnung nicht kennt, dass auch Regelungen getroffen werden, in denen wissentlich Gefährdungen des menschlichen Lebens in Kauf genommen werden.
Warum schlägt dann dieses Interview trotzdem so hohe Wellen?
Naja, weil es in eine Zeit fällt, in der, wie ich eben gesagt habe, die Menschen nach Orientierung suchen und die Politik nach Orientierung ringt. Das prägt ja eigentlich die politische Debatte, dass wir gesehen haben, in der großen Unsicherheit, in der auch die Politik sich bewegt, erleben wir, wie man sich immer wieder auf unterschiedliche Maßstäbe beruft. Das war besonders deutlich und eindrucksvoll, wenn man auf die medizinischen, epidemiologischen und virologischen Maßstäbe schaut, wo von der Verdopplungsrate als Zielgröße, als Orientierungsmaßstab der Politik die Rede war, also der Verdoppelung der Gesamtzahl der Infizierten in der Bevölkerung. Zuletzt war es der sogenannte R0-Wert, also der Wert, der sagt, wie viele andere Menschen ein Infizierter dann noch zusätzlich ansteckt. Heute, ich habe die Pressekonferenz des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts angeschaut, der gesagt hat, naja, auch dieser R0-Wert ist längst nicht mehr das Einzige, der muss auch wieder relativiert werden und da gibt es noch andere, die wir anschauen. Also das ist sehr schwer, da jetzt einen Goldstandard herauszufinden, wie die Mediziner sagen, der nun alles genau regelt. Und jetzt kommt der Bundestagspräsidenten und führt sozusagen eines der höchsten Verfassungsgüter ein und sagt, da gibt es ja auch noch Maßstäbe, die beachtet werden müssen. Und gleichzeitig erleben wir dann natürlich in allen Äußerungen, bei allen wiederum, dass es niemanden gibt, der sagt, also ich habe den Schlüssel, den einen Maßstab, der alles löst, sondern alle enden wieder dabei, dass sie sagen, wir müssen abwägen, wir müssen jeden Tag unterschiedliche Rechtsgüter, unterschiedliche Interessen abwägen. Und da wird eben um die Nuancierung gekämpft.
Und das ist dann auch der Zweck, den Wolfgang Schäuble mit diesem Interview verfolgt, dass er einfach eben nochmal diesen weiteren Wert hineinbringt. Verfolgt er überhaupt einen Zweck oder sagt er einfach, er ist der Bundespräsident, er gibt ein nettes Interview? Bundestagspräsident.
Also auch bei Wolfgang Schäuble stehe ich manchmal da und weiß nicht mehr so genau, welchen Zweck er da wirklich verfolgt. Ich kann vermuten, dass es ihm in der Tat darum ging, denjenigen, insbesondere im Wirtschaftsflügel der Partei, da einen Gefallen zu tun, ein Signal zu setzen, dass er ihre Argumente im Moment besonders hoch gewichtet. Aber schon wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, wie er das einführt, du hast das ja eben zitiert, wenn ich höre, dass gesagt wird, der Lebensschutz sei nun alles, sei nun der allerhöchste Maßstab. Da kann man ja schon wieder hinterfragen, wo hört er das eigentlich? Ich kenne in der ganzen Debatte eigentlich niemanden, der gesagt hat, der Lebensschutz muss jetzt absolut gesetzt werden und alles muss getan werden, um jedes und jedes einzelne Leben muss gerettet werden, alles muss dafür getan werden, sondern wir erleben ständig eben diese Abwägung, dieses Ringen, in dem auch nicht nur Freiheitsrechte und Gesundheitsschutz gegenübergestellt werden, sondern eben ja auch immer wieder darauf hingewiesen wird, auch auch die rigiden Maßnahmen, die jetzt in der Corona-Epidemie vielleicht Leben schützen, würden dann vielleicht Menschenleben, Gesundheit kosten in einer schweren Gesundheitskrise, in einer schweren Wirtschaftskrise, in der das Gesundheitssystem Schaden nimmt, in der Menschen in Depressionen und in den Selbstmord getrieben werden.
Was ich jetzt interessant finde, dass du gesagt hast, man kann das durchaus so lesen, dass er jetzt den Vertretern des Wirtschaftsflügels da ein paar Argumente an die Hand geben möchte, die für eine Lockerung, eine zügigere Lockerung der Maßnahmen plädieren. Was ich ja auch total interessant fand, dann nicht in diesem Teil des Interviews, sondern hinten im Interview, wie sehr sich Schäuble dann im Gegensatz dazu wieder im Prinzip pro ganz klassischer SPD-Themen bzw. auch grüner Themen positioniert hat. Also, er sagt, als Lehre aus der Pandemie muss man zum Beispiel möglicherweise verstärkt auf Umverteilung setzen, mehr staatliche Eingriffe in die Marktwirtschaft machen, weil sich die soziale Schere sonst zu weit öffnen würde. Mehr Nachhaltigkeit hat er angesprochen, auch auf Kosten höherer Verbraucherpreise, auch eine Lehre aus der Pandemie oder eine stärkere Bekämpfung des Klimawandels. Das ist ja nichts, was jetzt den Wirtschaftsflügel innerhalb der CDU jetzt vor Glück hochspringen.
Absolut. Ist. Auch mir ist in Erinnerung geblieben, dass er gesagt hat, der Klimawandel, die Bedrohung des Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen ist langfristig gesehen nach wie vor das größte Problem, mit der es die Menschheit zu tun hat. Dieses Interview, du hast es gesagt, ist am Sonntag erschienen, also zwei Tage vor dem Petersberger Klimadialog, wo Schäuble auch genau wusste, dieses Thema kommt da politisch nochmal auf die Agenda und auch da gibt es nun viele, die sich auf den Bundestagspräsidenten berufen könnten, aber wir sehen, die Stimmung, der öffentliche Diskurs ist so, dass besonders diese Äußerung zur Grundrechtsabwägung, zum Lebensschutz elektrisiert und die Debatte angefeuert hat.
Was wir aber festhalten können, auf einmal ist der Typus Volkspartei à la CDU wieder gefragt, wo er vor kurzem noch totgesagt worden war, weil sie den Zweifel an allen Maßnahmen in sich selbst im Prinzip gleich mitvereint und damit die gesamte Debatte abdeckt. Alle anderen sind abgemeldet. Macht die CDU alles alleine?
Ja, du hast recht. Die CDU kann da im Moment vorleben, was Volkspartei ist. Das ist ihre Stärke. Einerseits regieren, pragmatisch alle Positionen in sich zu vereinbaren und dann in der Öffentlichkeit vorleben, wie man diese Positionen innerlich verdaut und dann der Meinungsstreit immer wieder zum Kompromiss gerinnt. Das gelingt immer so lange, solange es nicht zu einem erbitterten persönlichen Machtstreit in der CDU wird. Das ist ihr bisher gelungen, das zu verhindern. Die Kanzlerin ist geschützt. Wir sehen ein Ringen zwischen potenziellen Nachfolgern, was die Kanzlerkandidatur oder den CDU-Vorsitz angeht, was die Kanzlerkandidatur angeht, Laschet und da ist dann eben auch Söder im Spiel, dann die anderen Kandidaten im Ringen um den CDU-Vorsitz. Aber in der Tat, das ist ja eindrucksvoll zu sehen, dass die CDU auf einmal wieder auf die 40%-Marke in den Umfragen zugeht, etwas, was sich die Partei selber noch vor ein paar Wochen überhaupt nicht mehr zugetraut hätte. Jetzt ist sie da wieder und da kommt in der Tat ganz Verschiedenes zusammen, was diese Partei da besonders beflügelt. Merkel als Führungsfigur, die in der Bevölkerung nach wie vor enormes Vertrauen genießt, gerade auch als Krisenmanagerin spielt da eine ganz wesentliche Rolle, aber auch dann diese Fähigkeit, die man da sieht, der Partei im Moment ganz unterschiedliche Positionen vorzuleben, jedem etwas zu bieten. Jeder kann sich da irgendwie wiederfinden. Und im Moment jedenfalls ist das innerparteilich, ist dieses Ringen noch nicht zu einem Streit eskaliert, der Partei dann auch wieder schaden würde.
Ist aber nur eine Momentaufnahme, glaubst du? Oder was heißt das für die Union, wenn die Pandemie irgendwann
ist? Ja, ich glaube, wir leben im Moment in permanenten Momentaufnahmen, ja, wo sich alles wieder vollkommen verändern und wandeln kann. Kein Mensch weiß, wie die wirtschaftliche Lage im Herbst ist.
wie das Meinungsklima dann beeinflusst, wenn wir es wirklich mit massiven wirtschaftlichen Einbrüchen, eminent wachsenden Arbeitslosenzahlen zu tun haben. Niemand kann vorhersagen, wie es sich auswirken würde, wenn wir tatsächlich entweder jetzt schon wieder ein dramatisches Ansteigen der Infektionszahlen erleben würden oder im Sommer bis in den Herbst in einer Scheinsicherheit uns wägen würden und dann im späteren Herbst, im Winter ein dramatisches Aufkommen einer zweiten Welle der Infektionen erleben würden, würde das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit, in die Handlungsfähigkeit der Regierung dann dramatisch beschädigen. Ich würde das nicht vorhersagen wollen. Ich glaube, das kann niemand im Augenblick seriös vorhersagen.
Eine permanente Ausnahmesituation. Vielen Dank, Stefan.
Danke, Philipp.
Entscheidungen im Blindflug auf bisher unbekannten Terrain, das nicht mal die Wissenschaftler genau ausgemessen haben. Da ist man doch ganz froh, dass man eine Regierung hat, egal wie man jetzt zur einzelnen Entscheidung stehen mag, der man insgesamt abnimmt, dass sie nach harten Abwägungen, nach bestem Wissen und Gewissen ihren Kurs absteckt. Das ist nicht überall der Fall. Ein krasses Beispiel ist Brasilien, wo der rechte bis rechtsradikale Jair Bolsonaro seit anderthalb Jahren an der Macht ist, dessen Stern allerdings gerade massiv am Sinken ist. Ihm laufen seine wichtigsten Minister in Scharen davon. Das hat nicht nur, aber auch mit der Corona-Krise zu tun. Ivo Maruszczyk ist unser Korrespondent in Südamerika. Er ist mir jetzt aus Buenos Aires zugeschaltet. Hallo Ivo.
Hallo.
Ivo, fangen wir erst einmal mit der Corona-Pandemie an. Wie ist die Lage eigentlich in Brasilien?
Also wir sprechen aktuell von ungefähr 45.000 Fällen in Brasilien, aber mit einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer. Es wird kaum oder jedenfalls viel zu wenig getestet. Ernstzunehmende Wissenschaftler sagen, wir haben in Brasilien eine Dunkelziffer, die ungefähr 15 Mal so hoch liegen könnte. Und das zeigt sich leider jetzt auch schon in einigen Großräumen, also in Rio de Janeiro, in Fortaleza und vor allem in Manaus, also im Amazonasgebiet, in einigen Städten. Da ist das Gesundheitssystem ja eigentlich schon kurz vor dem Kollaps oder am Kollabieren. Da gibt es schon die Bilder, die wir bis jetzt nur aus New York oder Bergamo kannten. Da werden also Massengräber ausgehoben, da werden Leichen in Kühlcontainern hinter den Krankenhäusern, man muss es leider so böse sagen, zwischengelagert. Also da kippt die Lage gerade und es ist tatsächlich dramatisch. Und man muss sich leider darauf einstellen, dass das in den nächsten Tagen und Wochen noch viel schlimmer wird.
Und welche Verantwortung trägt dafür Jair Bolsonaro, beziehungsweise welche Fehler im Krisenmanagement hat er gemacht?
Fehler hat er überhaupt keine gemacht. Er hat nämlich überhaupt kein Krisenmanagement gemacht, würde ich sagen. So drastisch muss man das sagen. Jair Bolsonaro sagt nach wie vor, Corona ist überhaupt kein Problem. Er nimmt das Problem nicht ernst. Er sagt, es ist nur eine kleine Grippe, die Brasilien überhaupt nichts anhaben kann. Alles, was es an Maßnahmen gegen Corona gibt, also teilweise Ausgangssperren in einzelnen Provinzen oder Städten oder auch, dass Notspitäler, Notlazarette aufgebaut wurden, das war alles immer die Initiative von Gouverneuren oder Bürgermeistern aus den einzelnen Bundesstaaten. Die Bundesregierung, also Bolsonaro, hat sich da komplett rausgehalten oder hat das sogar aktiv bekämpft. Er hat teilweise die Gouverneure beschimpft, die irgendwelche Maßnahmen erlassen haben. Und ja, das ist bis heute so. Er nimmt es nicht ernst. Er geht auf Kundgebungen, schüttelt seinen Anhängern die Hände, macht Selfies mit ihnen, natürlich mit weniger als einem Meter Abstand. Er hustet sie sogar direkt dabei an. Da gab es ganz grausige Bilder. Also er nimmt dieses Problem nach wie vor überhaupt nicht ernst.
Erinnert ja ein bisschen an die USA und an Donald Trump, wobei das ja sogar noch auf die Spitze getrieben ist. Wie kommt dieser Kurs bei seinen Anhängern an? Nehmen die ihm diesen Kurs ab? Finden die das gut?
Naja, da ist Brasilien immer noch sehr tief gespalten. Er hat natürlich, so wie Donald Trump auch, er hat seine treuen Anhänger, die glauben ihm jedes Wort, was er sagt. Und auch wenn es gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse spricht, so wie Donald Trump hat er zum Beispiel auch den Gebrauch von Malaria-Medikamenten empfohlen. Er hätte da auch ein gutes Gefühl dabei und er wäre sicher, dass das die Lösung ist. Die Wissenschaftler in Brasilien selber haben Studien abgebrochen, weil die Ergebnisse so fatal waren, aber Bolsonaro bleibt dabei. Ja, und jetzt gibt es seine Anhänger, die finden das nach wie vor gut. Die fahren im Moment, ja, an Demonstrationen zu Fuß sind dann doch nicht so gefragt. Die fahren in Autokorsos durch die Straßen und wollen ihm damit praktisch den Rücken stärken. Es gibt aber auch immer mehr Proteste und vor allem die Umfragewerte, die sind am Sinken. Also sein Gesundheitsminister, der härtere Maßnahmen wollte, der war sehr beliebt. so beliebt, dass Bolsonaro gesagt hat, er will nicht mehr, dass der sich so profiliert. Und das war eigentlich der Punkt, wo er ihn rausgeschmissen hat.
Jetzt verliert Bolsonaro, du hast es mir schon im Vorgespräch gesagt, aber nicht nur wegen Covid-19 an Rückhalt. Warum wenden sich immer mehr Teile seiner Koalition, die er geschmiedet hat, um die Wahl zu gewinnen, von ihm ab?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Brasilien gleichzeitig in einer Corona-Krise und einer politischen Krise steckt, also in einer schweren Regierungskrise. Bolsonaro hatte in seiner Regierung doch einige, jetzt sage ich mal, gemäßigte Minister. Und da gab es vor allem zwei Aushängeschilder, nämlich Paulo Guedes, den Superminister für Wirtschaft, und den Superjustizminister Sergio Moro. Und mit diesem Sergio Moro hat er sich jetzt auch angelegt, und das hat dazu geführt, dass Sergio Moro am Freitag tatsächlich seinen Rücktritt erklärt hat und dabei schwere Vorwürfe gegen Jair Bolsonaro erhoben hat. Hintergrund der ganzen Geschichte war, dass Bolsonaro den Chef der Bundespolizei ablösen wollte, weil die Bundespolizei ja ihm ziemlich lästig geworden ist. Die hat nämlich gegen ihn und gegen seine Söhne Ermittlungen unternommen, und Bolsonaro hat von Sergio Moro verlangt, praktisch einen Getreuen von ihm, einen Maulwurf ganz an der Spitze der Bundespolizei zu installieren. Und da hat Moro dann wieder gesagt, das mache ich nicht mit, da musst du dir einen anderen Justizminister suchen.
Ganz kurz, Moro.
Das ist insofern jetzt ein
Moro war der Korruptionsrichter, ne? Der Korruptionsrichter, der die unter anderem auch Lula da Silva, den Vorgänger von Bolsonaro, mit ins Gefängnis gebracht hat, oder nicht?
Genau richtig. Und das ist aber so jetzt das, was das Problem ist. Denn Sergio Moro ist tatsächlich das Aushängeschild im Kampf gegen Korruption. Sergio Moro war der Richter, der im größten Korruptionsskandal Lateinamerikas ermittelt hat. Das war eben auch der Prozess, der dann zur Verurteilung von Lula da Silva geführt hat. Und deswegen war Moro so ein bisschen die Brücke in, naja, jetzt sage ich mal noch, in das konservativ-bürgerliche Lager. Bolsonaro ist ja ganz klar ein rechtsradikaler Politiker. Man darf ihn so bezeichnen. Aber Moro war im Prinzip der Politiker, der diese Regierung für, naja, konservativ-bürgerliche Kreise noch wählbar gemacht hat. Er war so ein bisschen die Brücke, er war hoch angesehen, und er war so ein bisschen der Beleg dafür, dass es doch ernst ist mit einem Neuanfang, zumindest in der Frage des Kampfes gegen die Korruption. Und jetzt zeichnet sich eben ein anderes Bild. Jetzt hat man das Gefühl, dass Jair Bolsonaro genauso eine Vetternwirtschaft betreibt oder sogar noch schlimmer als seine Vorgänger, dass er hier eben konkret seine Söhne beschützen will, dass er jetzt auch anfängt, mit Posten zu schachern, um sich Stimmen im Kongress zu sichern. Und das ist das, was im Prinzip jetzt Probleme macht, denn jetzt bleibt ihm eigentlich nur als Machtbasis fast nur noch das Militär.
Und die halten ihm weiterhin die Treue? Es hieß ja zwischenzeitlich mal, dass auch die ihn im Prinzip nur noch als Lame Duck an der Spitze installiert haben, aber selbst eigentlich im Hintergrund die Fäden ziehen.
Da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Teilweise sieht es tatsächlich so aus, dass die Militärs, die ja im Kabinett auch sehr stark vertreten sind, dass die jetzt ja fast alle Schaltstellen der Macht unter Kontrolle halten und so ein bisschen noch ja sich Bolsonaro als Marionette halten. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass es soweit ist. Also Bolsonaro hat schon auch noch eine eigene Machtbasis und hat auch schon noch einiges zu sagen. Er hat sich ja zum Beispiel in der Frage dieses Gesundheitsministers auch gegen die Militärs durchgesetzt. Die Militärs wollten den Gesundheitsminister eigentlich behalten. Aber im Prinzip ist es tatsächlich jetzt so, dass ihm im Machtpoker in Brasilien ja einige Optionen jetzt verloren gegangen sind und dass er jetzt wirklich auf Gedeih und Verderb von den Militärs abhängt.
Kann Bolsonaro das politisch überleben bis zur nächsten Wahl 2022 oder sogar darüber hinaus?
Es laufen jetzt tatsächlich schon Ermittlungen, weil einige der Dinge, die er sich in den letzten Wochen geleistet hat, eigentlich ein Impeachment-Verfahren, ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen würden. Aber wie das in Brasilien so ist, oder kennen wir leider auch aus dem Senat in den USA, das Verfahren, das Impeachment-Verfahren, das wird letztendlich auch in Brasilien im Senat geführt, und es kommt darauf an, ob er im Senat eine Mehrheit für sich oder gegen sich hat. Das versucht er im Moment mit Stimmenkauf im Prinzip zu erreichen. Also er umwirbt kleinere Parteien. Und insofern glaube ich schon, dass er sich halten kann, denn für ein Impeachment-Verfahren gibt es noch keine klare, breite Front. Es gibt noch nicht genügend, die ihn absetzen wollen, aber das kann sich ändern.
Ivo, Vielen Dank.
Gerne.
dertag@deutschlandfunk.de, dahin können Sie schreiben, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.